Unaufhörliche Gerichte widersprechen dem pädagogischen Lebensziel Gottes. Gott richtet nicht nur Israel oder seine Gemeinde, damit sie umdenken und erzüchtigt werden, das heißt in die rechte Zucht kommen, um für ihn Früchte zu bringen, sondern auch die Feinde seiner Wahrheit. Nebukadnezar ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum Jesus zurechtbringt. Sein Urteil hat ein pädagogisches Ziel. Unaufhörliche, primitive Strafe im Feuer besitzt hingegen kein Ziel. Sie ist also abwegig und entspricht nicht dem Wesen Jesu, welcher der Weg und die Wahrheit in Person ist. Ein nicht endender Gerichtsprozess ist sinnlos, weil in ihm niemand zurechtgebracht wird. Wie Hesekiel 18,23 zeigt, will Gott selbst dem Frevler Leben geben. Dieses Ziel wird aber durch ein unaufhörliches Gericht verfehlt. Ich, Gott, der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und lebt. Aus Jesaja 26,10 kann man indirekt schließen, dass Jesus möchte, dass der Frevler Gerechtigkeit lernt, denn ohne den Erfolg dieses Lernprozesses wäre die Gnade Gottes eine Verschwendung, sie wäre eine sinnlose Schwachheit, die den Sünder nicht zum Umdenken bringt, sondern von ihm lediglich ausgenutzt wird, damit er weiterhin gottlos bleiben und handeln kann. Auch wenn du die Gottlosen begnadigst, begreifen sie nicht, was Recht ist. Selbst dort, wo man dein Recht achtet, halten sie am Bösen fest und haben keine Ehrfurcht vor dir, dem höchsten Gott. Gnadenlose Gerichte dienen also dazu, dass die Sünder lernen. Deren Erkenntnis ist eine Voraussetzung bzw. Vorbereitung für den späteren Empfang der Gnade in Freiheit. Biblische Allversöhnung bedeutet also nicht, dass der gerechte Gott hinsichtlich seiner Gerichte eine ungerechte, billige Gnade zulässt. Im Gegenteil, die Rückführung aller zu Gott bestätigt die Heiligkeit Jesu und vereint sie auf der Basis Golgothas mit der dort als gerecht erwiesenen Gnade für alle Menschen. Da es der Wille Gottes ist, ausnahmslos alle Menschen zu retten, wird er es auch tun. Aus 1. Timotheus 2, die Verse 4 und 5 geht hervor, dass Gott ausnahmslos alle Menschen rettet, nicht allein solche, die derzeit an ihn glauben. Jesus ist gestorben, damit sein Heil für alle Wirklichkeit wird. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Jemand, der die biblische Allversöhnung ablehnt, könnte einwenden, dass Gott diese Allversöhnung lediglich wünscht, sie aber wegen des freien Willens der Menschen nicht durchzuführen vermag, da viele Jesus ablehnen. Darauf wird mit Römerbrief Kapitel 9 die Verse 18 und 19 entgegnet. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will, aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Sicher werdet ihr mich fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Da niemand dem Beschluss Gottes widerstehen kann, wird er seinen Willen der letztendlichen Rettung aller durchsetzen. Wer Gegenteiliges behauptet, sagt, dass Jesus nicht erreicht, was er beabsichtigt. Er spricht ihm also die Weisheit und das Vermögen ab, sein Ziel zu erlangen. Dass Gott nicht allein der Retter der jetzt Gläubigen ist, sondern schließlich alle Menschen zu sich führt, zeigt auch 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10. Seine Gläubigen sind lediglich schneller, also besser dran als andere Menschen, welche noch zum Glauben an Jesus kommen werden, das heißt, die Wahrheit bislang noch nicht erkannten. Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Römerbrief Kapitel 5, 17 und 18 bestätigt, dass es bei der Rettung aller wirklich um alle Menschen geht und nicht allein um das Heil aller momentanen Gläubigen. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt, um wie viel mehr werden dann alle Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten, aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Durch Adams Sünde kam es zur Verurteilung aller Menschen. Dementsprechend kommen durch Jesus alle Menschen zum Leben, denn in Römerbrief Kapitel 5, 18 verbindet der Begriff also die Erlösungstat Jesu inhaltlich mit dem Fall Adams. Hier steht nämlich nicht ein schlichtes Aber geschrieben, wie in der oben zitierten Hoffnung für alle angegeben. Das Vergleichende also zeigt, dass die alle in diesem Vers bei Adam und Jesus dieselben alle sein müssen. Mit alle werden demnach nicht nur die derzeit geretteten Christen bezeichnet, sondern es sind wirklich alle Menschen gemeint. Die Allversöhnung Jesu betrifft tatsächlich alle. Diese Tatsache lässt sich auch mit 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 21 und 22 belegen. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Es kann nicht sein, dass in ein und demselben Satz 1. Korintherbrief 15, 22 von zwei verschiedenen Gruppen geschrieben steht, welche zwei verschiedene alle sind. Es sind also dieselben alle, die durch den Adam in den Tod kamen, welche durch Jesus das Leben erhalten. Alle sind alle. Das Ziel der Nachfolger Jesu ist die Unterordnung aller unter den Sohn Gottes. Dieses Ziel bleibt für alle Äonen bestehen, bis es gemäß 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 28 erreicht sein wird. Wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein, über alle und in allem. Römer 11, 36 bestätigt ebenfalls, dass die Rettung der Menschen und ihre Rückführung zu Gott tatsächlich alle betrifft und nicht allein alle Gläubigen. Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm, ihm gebührt Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Dieselben alle, die aus Gott herauskamen und durch ihn erschaffen wurden, haben Gott zu ihrem Ziel. Das heißt, sie werden wieder zu ihm und in ihn hinein zurückkehren. Dies geschieht ausschließlich durch den Sohn. Würde ein Teil der Erschaffung nicht in Jesus errettet werden, bliebe er letztlich außerhalb von Gott und Gott würde nicht alles in allen sein und Römerbrief 11, 36 wäre eine Lüge. Kolosserbrief 1, 16 bestätigt die Aussage von Römer 11, 36. Die alle sind aus, durch und hinein in ihn. Hier gibt es keine Ausnahme. Das Ziel des Alls ist Gott. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 5 und 6 zeigt, dass nicht allein wir aus Gott sind, sondern die alle. Es existiert ein Herr aller, Jesus Christus. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Durchweg alle werden sich dem Sohn Gottes unterstellen. Es gibt im Bereich der Erschaffung keine einzige Ausnahme, kein einziges Wesen, das nicht unter das eine einzige Haupt, Jesus Christus, untergeordnet werden wird, egal ob Menschen oder Engel. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 10. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Gott ändert alle in jeder Hinsicht, gemäß Epheserbrief 1, Vers 10 und Kolosserbrief 1, Vers 19 und 20 gelangt die gesamte Erschaffung infolge des Pfahles, also des Kreuzes, zu Jesus, also in den wesenhaften Frieden hinein. Golgatha ist der rechtliche Weg zu diesem, das All betreffenden, faktischen Ziel Gottes. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das Bekenntnis der gesamten Welt zu Jesus erfolgt in der Freiheit des Heiligen Geistes. Das letztliche Ziel Gottes ist der Glaube aller an sein Licht und die daraus resultierende Lebenswerdung, Johannes 1, Vers 7 und 9. Gemäß Römerbrief 9, Vers 18 erreicht er seine Ziele. Dies garantiert seine Weisheit. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Durch sein Opfer auf Golgatha macht Jesus den Weg frei, dass alle zum Vater zurückkommen können, die es annehmen. Da Gott alle Menschen rettet, bedeutet dies logischerweise, dass alle zum Glauben an Jesus kommen werden, denn außerhalb vom Sohn Gottes gibt es keine Erlösung. Dass alle Jesus als ihren Herrn bekennen werden, heißt, dass es wirklich ausnahmslos alle sind, gerettet werden. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 11, Römerbrief Kapitel 10, Vers 9. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Gegner der biblischen Allversöhnung werden anmerken, dass die Bösen nur deshalb bekennen, dass Jesus der Herr ist, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Sie werden es widerwillig tun und nicht, weil sie von Herzen an ihn glauben. Gott wird sie dazu zwingen. Dieser Einwand ist gemäß 1. Korintherbrief 12, Vers 3 falsch. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Das Bekenntnis aller in Philipperbrief Kapitel 2, Vers 11 kann gemäß 1. Korinther 12, 3 nur in Freiheit und in der Liebe Gottes erfolgen und nicht zähneknirschend unter Zwang. 2. Korinther 3, 17. Denn allein durch den Geist der Liebe, das heißt dem Heiligen Geist, kann man Jesus wahrhaft als seinen Herrn bekennen. Johannes 6, Vers 66 bis 68. Wer Gegenteiliges behauptet, sagt, dass der Geist der Wahrheit die unwahrhaftige, das heißt in ihrem innersten Kern verlogene Verherrlichung Gottes erzwingt, was nicht biblisch ist. Denn Jesus ließ den Menschen immer die Freiheit, sich von ihm abzuwenden, und Gott legt auf eine unechte Anbetung keinen Wert. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 25 und 26. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Wenn Jesus auf Golgatha lediglich für alle gestorben wäre, ohne dass tatsächlich letztlich alle dadurch ins göttliche Leben kämen, dann wäre Philipperbrief Kapitel 2, Vers 11 eine Lüge und sein Blut wäre größtenteils verschwendet worden. Die falsche Begriffsfüllung des Wortes ewig. Die gemeinhin anerkannte, aber historisch und theologisch falsche Begriffsfüllung von ewig mit zeitlich unendlich bzw. endlos ist für viele Menschen das Haupthindernis dafür, die oben angeführten biblischen Beweise für die Allversöhnung Gottes zu erkennen und anzunehmen. Denn es gibt eine Fülle von Bibelstellen, die vom ewigen Gericht und der ewigen Hölle sprechen. Wenn in diesen Versen mit ewig tatsächlich eine immerwährende, das heißt nie endende Qual der Verlorenen gemeint wäre, dann gäbe es für die gottlosen Sünder tatsächlich keine Hoffnung und die Allversöhnung wäre eine Irrlehre. Die hier vertretene These ist aber sehr wohl biblisch, wie das Zitat auf der vorliegenden Unterseite »Der Begriff ewig im Sinne von unendlich ist unbiblisch« belegt. Dem Leser wird dringend empfohlen, diesen Link anzuklicken und die Erklärung zu lesen, denn dann wird er begreifen, dass der Besitz des ewigen Lebens lediglich bedeutet, in der künftigen Weltzeit, im kommenden Äon, leben zu dürfen, denn es ist äonisches Leben. Woher kommt die Erbarmungslosigkeit der Vertreter der nicht endenden Quälerei? Das Argument, Äonen können nicht zeitlich begrenzt sein, denn sonst wäre die Existenz des ewigen Gottes beschränkt, ist falsch, denn Gott regiert in allen Äonen. Im biblischen Original geht es im Psalm 145, Vers 13, nicht um Generationen, wie die Hoffnung für alle übersetzt, sondern um Ewigkeiten, also Äonen. In Schlachter 2000 heißt es, »Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter.« Wenn klar ist, dass der Begriff ewig an keiner Stelle der Bibel als endlos verstanden werden kann oder auch nur so aufgefasst werden muss, dann stellt sich die Frage, warum sich Christen dennoch darauf versteifen, dass es sich im Falle des Gerichtes Gottes an den Ungläubigen unbedingt um eine unendlich lange Zeit handelt. Selbst wenn dieses Wort in manchen Fällen als endlos gedeutet werden dürfte, bleibt diese Frage bestehen. Welcher Geist steht hinter einem solchen Denken, welches der Barmherzigkeit Gottes für ewig keinen Raum geben will? Was für ein Gottesbild liegt hier vor? Woher stammt diese biblisch unnötige Hartherzigkeit der Menschen, die Gott zu einem böseren und ungerechteren Quäler macht, als es alle Teufel zusammengerechnet nicht sein können? Ist das die Christusgesinnung der Christen? Haben diese Uneinsichtigen hier wirklich Jesus zum Vorbild? Gott hat den Preis für die Rettung aller berechnet und er wird sie deshalb erreichen. Wie der Sohn Gottes wirklich ist und deshalb auch unser Denken, Fühlen und Handeln sein sollte, zeigt unter anderem das Gleichnis vom Turmbau in Lukas 14, die Verse 28 bis 30. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundamentes aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reicht nur für das Fundament. Wer weiß, dass es sich Gott zum Ziel gesetzt hat, alle Menschen zu retten. 1. Timotheus 2,4, 1. Timotheus 4,10, Epheserbrief 1,10. und er auch mittels seiner Diener dieses Bestreben verfolgt, Kolosser 1,28, sollte Jesus doch besser nicht mangelnde Weisheit unterstellen, denn er ist der Logos in Person, Johannes 1, Vers 1, und ihm ist deshalb das Vermögen, richtig zu rechnen. Sein Turm ist die Versöhnung des Alls mit Gott, und selbstverständlich kann er dieses Werk vollendigen und wird nicht zum Gespött werden. In seiner Weisheit ist Jesus dazu fähig, das zu Ende zu bringen, was er mit Golgatha als das Fundament des Heils für alle begonnen hat. Das Opfer Gottes ist ökonomisch. Der Sohn Gottes bezahlte dort nicht vergeblich, sondern der Preis der Rettung reicht nicht allein rechtlich aus, sondern es werden dadurch alle Geschöpfe faktisch erworben. Der weise Gott wird seinen Plan umsetzen. Das Ende wird nicht nur gut sein, sondern sogar besser als der Anfang. Gott kennt keinen ewig bleibenden Verlust. Er hat die Kosten genau überschlagen und der Preis, das Blut seines Sohnes, genügt für alle. Jesus kennt keine Ruhe, bis er nicht den allerletzten Verlorenen gerettet hat. Wie Jesus wirklich ist, zeigt uns auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukas 15, die Verse 4 bis 7. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Die Leugner der biblischen Allversöhnung sind wie die 99 gerechten Schafe. Sie begreifen das Wesen Gottes nicht, der keine Ruhe findet, bis auch der allerletzte Sünder zu ihm zurückkommt. Siehe hierzu 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 26. Die Parabel vom verlorenen Schaf zeigt die Christusgesinnung. Christen sollten dieses Liebesdenken und Trachten Jesu haben und nicht damit zufrieden sein, dass sie selbst gerettet sind. Die Herzenshaltung des idealen Hirten, der Charakter Jesu, ist die denkbar beste Motivation dafür, christliche Mission zu betreiben. Deshalb stimmt das Argument nicht, die Allversöhnungslehre würde zu Passivität und Gleichgültigkeit führen. Im Gegenteil, sie ist die Grundlage dafür, am großen Werk Jesu mitzuwirken und alle Menschen bereits jetzt so zu sehen, wie sie faktisch künftig in Gott sein werden. Sie ist ein gewaltig großer Antriebsmotor. Jesus wird nie aufhören, die Rettung in Person zu sein. Und das Wesen des Sohnes Gottes wandelt sich nicht. Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8, Psalm 102, Vers 28, Hebräerbrief 1, Vers 12. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Du aber bleibst ein und derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Du aber bleibst ein und derselbe, du wirst immer und ewig leben. Wer hingegen behauptet, dass Jesus aufhören wird, die Rettung Jahwes zu sein, wer die Allversöhnung ablehnt, weil irgendwann keine Erlösung mehr möglich sein wird, irrt. Denn der Name Jesus, Joshua, bedeutet, Jahwe ist Rettung, Jahwe ist Rettrufen. Wer die Versöhnung des Alls mit Gott verwirft, der sagt, dass Jesus in seinem Wesen doch nicht immer der gleiche bleibt. Und das widerspricht dem Wort Gottes. Fazit: Die in dem vorliegenden Text angeführten Bibelstellen und Erklärungen zeigen, dass es unmöglich ist, dass Gott ewig im Sinne von unendlich straft. Dies würde sowohl seinem Wesen als auch seinem Ziel für die gesamte Erschaffung widersprechen. Nichts, kein einziges Geschöpf Jesu wird ewig gequält werden. Die Äonen haben ein Ende. Es kann aber auch kein Aufhören von Existenz geben, denn alles kam einst aus Gott heraus. Würde es verschwinden, verschwände ein Teil Gottes. Auch hätte das dann Verschwundene nichts gelernt und von einem angemessenen, also vergleichsweise gerechten Gericht gemäß dem Schweregrad des jeweiligen Vergehens könnte ebenfalls keine Rede sein. Der Herr wird aber sein All in Herrlichkeit zu sich und in sich hineinbringen. Das Ende wird weitaus besser sein als der Anfang. Wir danken Jesus und loben ihn dafür. Halleluja! Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Wir dürfen uns freuen, denn das ist ein wichtiger Teil der Freudenbotschaft Gottes, und diese Wohlkunde wird auch im kommenden Äon gekündet werden, unter einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Denn der ewige Retter gibt den Durstigen immer von seinem Wasser des Lebens. Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lieber Leser, willst du dem gehören, der alles wieder in Ordnung bringt? Dann nimm von seinem Wasser des Lebens und gib ihm dein Leben. Er ist auch für dich persönlich gestorben, damit du das ewige Leben hast. Er ist ein guter Gott, der will, dass alle Menschen zu ihm kommen. Du kannst keine Ausnahme sein. Um das Werk Jesu der Rettung aller in seiner praktischen Umsetzung zu begreifen, muss klar sein, dass das Leben durch Auferstehung, das heißt Transformation des Leibes eines Wesens aus dem Tod, erlangt wird. Dieses biblische Prinzip der Verwandlung der Leiblichkeit gilt für alle Äonen. Der Text auf der folgenden Unterseite zeigt, dass sich der vollkommene Sieg Gottes über den Tod in drei Auferstehungsordnungen vollzieht. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass Auferstehungen auch in den künftigen Weltzeiten erfolgen werden.